der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Diskutieren, verstehen, inspirieren. Mit Themen für MacherInnen in und für die ländlichen Räume. Das ist der Podcast Landaussichten.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu Landaussichten. Dieses Mal mit Jan Strehmann vom Deutschen Städte- und Gemeindebund und Mareike Mein von der Andreas Hermes Akademie zum Thema ländliche Mobilität. Hi Jan.
Hallo Mareike, grüße dich.
Ich freue mich sehr auf die Folge mit dir, insbesondere auch, weil das Thema Mobilität ein Hörerinnenwunsch war und wir dazu also direkt angeschrieben wurden. Und das finden wir so klasse, dass ich jetzt auch ganz gerne aufrufen möchte, anstiften möchte, andere HörerInnen. Wenn ein Thema hier besprochen werden soll, dann freuen wir uns sehr auf Hinweise. Jan, ich würde dich ganz gerne mal vorstellen, bevor wir starten mit der ländlichen Mobilität.
Ja, ich bin gespannt, was du über mich erzählst.
Genau. Jan Strehmann, du bist seit 4,5 Jahren Referatsleiter Mobilität und Wirtschaft beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Warst davor bei der Bitkom zum Thema Smart City und Smart Region. Und davor warst du fast 9 Jahre bei der Stadt Wolfsburg zum Thema Stadtentwicklung und Regionalentwicklung, ÖPNV und Digitalisierung am Start. Und du hast Regionalwissenschaften an der Uni Potsdam im Bachelor-Master studiert. Fehlt da noch was, oder?
Nein, es ist ganz interessant sozusagen, finde ich, manchmal so der Werdegang, weil ich irgendwie dann wieder bei den Kommunen gelandet bin am Ende. Mhm. Und du hast den Studiengang angesprochen, das passt auch zu eurem Podcast, weil Regionalwissenschaften ist ein Studiengang in Potsdam gewesen, der ganz stark so Regionalentwicklung, Regionalmanagement auch fokussiert hat. Ich habe mich dann aber später eher so auf die Stadtentwicklungsthemen im Studium konzentriert, dann in Wolfsburg aber auch wiederum viel mit Nachbarkommunen und in der Region gemacht, also diese ganzen Prozesse, die auch im Regionalverband dort laufen und dann eben auch viel in einem Bereich Mobilität dann gemacht. Und ja, das sind ja auch so ein bisschen die Themen, die ich jetzt beim Städte- und Gemeindebund betreue.
Ja, spannend. Und sag mal, was macht denn der Städte- und Gemeindebund überhaupt? Wir reden da so drüber, als ob das jeder kennt, aber vielleicht kennen das ja nicht alle.
Haben hoffentlich schon mal viele gehört, auch in den Nachrichten, weil wir natürlich viel Pressearbeit machen. Wir sind quasi die Interessenvertretung der Städte und Gemeinden in Deutschland. Das heißt, wir bringen uns vor allem in dem Fall auf Bundes- und auf EU-Ebene ein, bei Gesetzgebungsverfahren, schreiben Stellungnahmen, nehmen an Anhörungen im Bundestag teil und so weiter. Und ja, es gibt ja viele Bundesvorgaben, sage ich mal, wo die Kommunen am Ende natürlich diejenigen sind, die umsetzen müssen, auch bei der Mobilität oder jetzt aktuell zum Beispiel bei der Wärmeplanung. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass wir als Kommunen sozusagen die Stimme erheben und sagen, was ist eigentlich hier wichtig, worauf muss man achten, wie müssen die Rahmenbedingungen sein. Meistens fordern wir natürlich auch Geld dafür und es geht natürlich auch um solche Verhandlungen, aber eben auch um die Erfahrungen und eben das Wissen aus den Kommunen, um das eben auch auf dieser Bundesgesetzgebung einzubringen. Und ja, darüber hinaus machen wir halt ganz viel Erfahrungsaustausch, Veranstaltungen für Kommunen, wo es dann zum Beispiel darum geht, gute Projekte, gute Lösungen zu verbreiten. Was sind eigentlich auch so die Trends jetzt im Bereich Mobilität? Wie kann man zum Beispiel Mobilitätsstationen umsetzen oder Sharing-Konzepte in Kommunen? Das sind so Themen, mit denen ich mich dann beschäftige. Und wir sind sehr, ich sag mal, heterogen aufgestellt, weil wir als Städte- und Gemeindebund halt einerseits Großstädte vertreten, dann aber auch kleine Landgemeinden. Und wir haben ja in Deutschland fast 11.000 Kommunen und die sind natürlich irgendwie alle unterschiedlich. Und uns geht es halt auch darum, natürlich dann eben diese ganzen Informationen, die wir auch vom Bund oder auch von der EU bekommen, auch an die Kommunen heranzutragen. Also wir machen ganz viel Newsletter und solche Dinge an die Kommunen auch.
Ja, und du sagst es gerade, ne? Die Kommunen sind alle so unterschiedlich, ne? Ob das jetzt bei der Bevölkerungsdichte ist oder Distanzen auch, die es zu meistern gibt, von der Topografie oder auch Naturlandschaftsschutz, die es zu beachten gibt und natürlich die großen Netzlücken. Also der ländliche Raum an sich, der steht bei der Mobilitätswende vor ganz eigenen Herausforderungen. Und dann hört man ganz oft so, die Verkehrswende kann nur gelingen, wenn die ländlichen Räume dann an Bord sind. Was ist denn eigentlich damit gemeint? Also warum sind die ländlichen Räume so wichtig und welche Herausforderungen siehst du da?
Du hast jetzt das Stichwort Mobilitätswende genannt. Mhm. Das ist natürlich ein Thema, dem kann man sich von mehreren Seiten nähern. Ne? Warum wollen oder brauchen wir das? Da haben wir zum einen natürlich die Klimaschutzziele. Also wir reden ja viel von Klimaschutz, auch im Verkehrssektor. Da gibt es ja ein Bundesklimaschutzgesetz, wo bestimmte Pfade an Treibhausgasminderungen notwendig sind, die wir erreichen wollen bis 2030. Und bekanntermaßen reichen die Maßnahmen, die wir dazu im Moment vorhaben, eigentlich nicht aus. Und dann kann man natürlich sagen, okay, was müssen die ländlichen Räume dazu beitragen? Also wir haben die Verkehrsleistung, also wie viel Verkehr findet eigentlich in Deutschland statt? Personenkilometer zum Beispiel oder auch transportierte Güter. Und da gibt es eben auch Zahlen, ein Drittel der Verkehrsleistung wird eben in ländlichen Regionen gebracht. Wir haben 68% der Menschen, die außerhalb von Großstädten leben. Also es geht natürlich hier darum, dass eben ein ganz großer Teil dieses Verkehrs eben nun mal nicht in Großstädten stattfindet. Und deswegen muss natürlich auch im ländlichen Raum ganz viel passieren, wenn wir eben klimaneutral im Verkehrsbereich werden. Da geht es um ÖPNV-Ausbau, um Radwege, aber da geht es natürlich auch ganz stark um die Antriebswende, weil wir müssen natürlich auch feststellen, im ländlichen Raum spielt natürlich das Auto noch eine besonders große Rolle. Wir haben sehr hohen PKW-Besitz und all diese Dinge. Das ist halt der eine Punkt, sage ich mal, Klimaschutz. Und das, womit ich aber auch sehr gerne argumentiere, ist ja dann eher so Lebensqualität, Erreichbarkeit. Ne? Also den Leuten auf dem Land ist natürlich besonders wichtig, dass sie eben auch gut erreichbar sind. Und im politischen Raum reden wir auch immer von gleichwertigen Lebensbedingungen. Ne? Also ich glaube, das ist auch ein ganz zentraler Aspekt der Verkehrswende. Und dazu kommt, glaube ich, auch nochmal so ein sozialer Aspekt. Ne? Also auch die Frage der Teilhabe, weil nicht jeder ein Auto hat, auch nicht auf dem Land. Auch Schüler, ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen von A nach B kommen müssen. Und von daher haben wir ja auch eine ganz große Debatte gehabt um die Kosten der Mobilität. Also ich glaube, man kann diese Mobilitätswende-Debatte eben von verschiedenen Richtungen führen. Und klar ist aber, glaube ich, auch wegen der Pendlerbeziehungen zwischen Stadt und Land, dass man eben nicht nur mit dieser Großstadtperspektive dieses Thema angehen darf.
Ja, unbedingt. Und wenn ich jetzt an viele kleinere Kommunen auch denke, die haben ja oftmals finanziell wie auch personell nur begrenzte Ressourcen für neue Verkehrskonzepte. Und du sprachst es eben auch gerade an, ne? Also gute Erreichbarkeit vom Supermarkt bis Schule oder auch Arzt sind ja gleichzusetzen eben mit Lebensqualität. Und was ist da so dein Tipp? Wie sollte sich eine kleine Kommune aufstellen? Wie sollte sie agieren, um Mobilitätsangebote zu erhalten und zu gestalten auch?
Es gibt ja unterschiedliche, sage ich mal, auch Zuständigkeiten, ne? Und auch Kommune ist nicht gleich Kommune. Also du hast eine kleine Landgemeinde, da gibt es natürlich auch die Ebene der Landkreise. Ne? Die sind in der Regel auch die sogenannten Aufgabenträger für den Nahverkehr. Das heißt, die bestellen, die organisieren, die finanzieren auch den ÖPNV dann in den Regionen. Und ich glaube, Stichwort Region ist ganz gut. Bei vielen Themen muss man sich halt zusammentun. Ne? Das wäre dann sozusagen auch vielleicht der Tipp, den du jetzt erfragt hast, dass man eben regional denkt, gerade bei Radverkehrsnetzen, bei ÖPNV-Planung. Aber auch bei Themen wie Ladeinfrastruktur, da sind die kleinen Gemeinden noch gar nicht für aufgestellt in ihren Verwaltungen, sondern das muss eigentlich regional gedacht werden. Da tut man sich ja auch zusammen, entweder mit dem Landkreis oder eben auch mit Regionalverbänden oder es gibt ja auch die Verkehrsverbünde. Und ich glaube, das sind dann auch so die richtigen Akteure, wo man dann auch die Schlagkraft kriegt und auch diese Netze entwickeln kann, dass man da eben auch Verbesserungen herbeiführt. Also da ist, glaube ich, eher so Kooperation das Stichwort.
Und wird das dann auch von euch moderiert vom Deutschen Städtegemeindebund oder ist das dann so, dass die Kommunen einzeln dann sich auf den Weg machen und sich zusammentun?
Ja, eher Letzteres. Also da sind wir ja in Deutschland sehr, sehr breit aufgestellt mit unfassbar vielen regionalen Verbänden, Verbünden. Und die Kommunen sind ja da auch historisch irgendwo schon zusammen unterwegs. Ne? Also es gibt da dann auch verschiedene Regionalverbände und dann eben, wie gesagt, die Ebene der Landkreise. Von daher braucht es uns da, glaube ich, eher weniger. Was wir halt vor allem dann tun, ist, wir gucken, ja, wohin entwickeln sich eigentlich solche Regionalverbände, ne? Also oder Verkehrsverbünde. Die übernehmen mittlerweile immer mehr interessante Aufgaben. Also früher hat so ein Verkehrsverbund halt eigentlich nur dafür gesorgt, dass man irgendwie zusammen einen Tarif hat, damit man nicht zwischen drei Landkreisen drei Tickets braucht. Mittlerweile gibt es Verkehrsverbünde, die schreiben Bikesharing aus und die Kommunen, die Gemeinden oder Städte in diesem Verkehrsverbund können sich dem dann anschließen und bekommen dann sozusagen das als Service quasi auch noch. Und da gibt es also auch eine ganz interessante Weiterentwicklung wie dieser regionalen Verbünde.
Ja. Und du hattest es eben auch gerade schon angesprochen, auf dem Land dominiert ja vor allem das Auto als Verkehrsmittel. Und das hat sich, würde ich jetzt auch behaupten, in den letzten vergangenen Jahren auch nicht so verändert.
Nee, leider im Gegenteil, glaube ich sogar. Also wir haben ja sogar eine steigende Zahl an Fahrzeugen immer noch. Ne? Und den Pkw-Besitz, da ist es so, ich glaube, 90% der Haushalte haben ein Auto auf dem Land und ein Drittel sogar mehr als zwei Fahrzeuge oder zwei oder mehr Fahrzeuge. Und klar, das ist natürlich das dominante Verkehrsmittel. Und was ich meinte ja vorhin, ne, dass man so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht mit Großstadtperspektive die Mobilität auf dem Land beurteilt. Und da werde ich manchmal auch, sage ich mal, in unseren Gremiensitzungen, wo Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sitzen, da werde ich manchmal auch so ein bisschen geerdet, sage ich dir. Weil natürlich sind die Rahmenbedingungen anders und du kannst halt nicht einfach ankommen und sagen, Mensch, Leute, steigt doch mal um, wenn halt der Bus nicht fährt oder das Radnetz eben nicht so ausgebaut ist oder die Distanzen zu weit sind. Ne? Dann ist es natürlich völlig verständlich, dass ich irgendwie mit dem Auto fahre, wenn ich 15 Minuten in die Kita brauche oder wenn ich mit dem Bus halt irgendwie 30 oder 45 Minuten brauche und der nur einmal die Stunde kommt, dann ist es klar, wofür sich die Menschen auch entscheiden. Ne? Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, müssen es irgendwie drei Fahrzeuge im Haushalt sein? Ne? Und vielleicht können wir doch diese Autos ersetzen, die halt doch relativ selten bewegt werden. Und ich glaube, da gibt es schon auch noch sehr große Potenziale, die man eben auch auf dem Land heben kann.
Ja, interessanter Ansatz. Das heißt also, wenn ich dich fragen würde, wie realistisch ist es aus deiner Sicht, dass die Menschen vermehrt umsteigen, sagst du, naja, das Auto wird schon das primäre Fortbewegungsmittel bleiben auf dem Land.
Würde ich auf absehbare Zeit so sagen. Aber ich halte es halt auch für realistisch, Leute zum Umstieg zu bewegen. Nehmen wir mal das Deutschland-Ticket als Beispiel. Das ist ja so ein bisschen, muss man, glaube ich, sehr differenziert betrachten, wie das wirkt. Weil dort, wo eine Schienenanbindung ist oder auch ein sehr guter Regionalbusverkehr, da schlägt das ein, da steigen die Leute auch um. Das zeigen auch die Zahlen, dass dort die Fahrgastzahlen wachsen durch dieses attraktive, preislich attraktive Ticket. Also kann es natürlich auch dort Menschen bewegen, umzusteigen. Wenn natürlich der Bus nicht kommt, dann ist es natürlich nicht möglich. Aber ich glaube eben, dieses Potenzial ist halt auf jeden Fall auch auf dem Land da, dass man eben bestimmte Wege und wichtig sind, glaube ich, vor allem auch diese regelmäßigen Wege, ne? Diese Pendlerbeziehungen, auch von Schülerinnen und Schülern oder Auszubildenden, stark nachgefragte Strecken, immer wieder benutzte Strecken, dass man da, glaube ich, den ÖPNV verbessert und dann eben wirklich die Leute auch für solche Wege zum Umstieg bringt. Und dann können sie in ihrer Freizeit eben immer noch das Auto benutzen, weil es doch flexibler ist. Aber dann haben wir eben auch, glaube ich, CO2-mäßig ziemlich viel erreicht schon.
Ja. Und das Deutschland-Ticket, das ist ja wirklich in aller Munde, aber eben schon auch mit städtischem Blick drauf, ne? Dass viele Städter, viele gut angebundene Orte eben davon profitieren. Und du kritisierst das ja auch so ein bisschen, ne? Du sagst ja sowas wie, beim Deutschland-Ticket ist eigentlich der dritte Schritt vor dem ersten gemacht worden. Was meinst du damit konkret?
Ja, da geht es dann um die Angebote, ne? Wenn wir nochmal überlegen, wo kommt das Ticket her, das ist ja auch so eine gewisse sozialpolitische Maßnahme gewesen. Wir hatten das 9-Euro-Ticket, jetzt eben dieses 49-Euro-Ticket. Davon profitieren erstmal die Pendlerinnen und Pendler, die schon ein Abo haben, was vielleicht teurer ist. Und das kann auch der Pendler, die Pendlerin auf dem Land sein. Ich habe ja in Wolfsburg gearbeitet und da gab es sehr viele Pendler, die zu Volkswagen nach Wolfsburg natürlich gependelt sind. Viele mit dem Auto. Das ist auch nochmal eine besondere Situation sicherlich dort bei einem Automobilhersteller. Aber es gab eben auch viele, die mit der Bahn gekommen sind, so wie ich beispielsweise. Und da gab es Pendler aus Sachsen-Anhalt, die brauchten teilweise zwei Tickets, eben um nach Wolfsburg zu kommen, weil sie eine Verbundgrenze überquert haben. Die mussten mit einem Ticket aus Sachsen-Anhalt erstmal zum Bahnhof und sind dann sozusagen mit einem DB-Ticket oder mit einem anderen Regionalverband sozusagen nach Wolfsburg gefahren und das sind dann schon mal über 100 Euro pro Monat. Da ist es natürlich extrem attraktiv, jetzt mit 49 Euro unterwegs zu sein auch, und uns dann auch für Freizeitfahrten zu nutzen. Ne? Aber eben dort, wo die Angebote noch nicht stimmen, bringt das Ticket den Leuten natürlich wenig. Ne? Dann sagen natürlich auch viele, ja, auf dem Land ist das Ticket eben noch nicht so angekommen, kann ich total nachvollziehen. Und mit dem dritten Schritt, ja, da muss man halt einmal gucken, wie ist eigentlich die Situation der Verkehrsunternehmen und der Kommunen im Moment, die den ÖPNV ja auch maßgeblich mitfinanzieren. Und da haben wir eben so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir erstmal tatsächlich große Probleme haben, überhaupt die aktuellen Angebote zu finanzieren. Wir hatten Corona, da gab es einen sogenannten Rettungsschirm, da wurden also Bundesmittel zur Verfügung gestellt, damit die laufenden Kosten überhaupt gedeckt sind. Und jetzt hatten wir ja seit dem letzten Jahr das ganze Thema Energiepreise, was den ÖPNV extrem verteuert hat im Betrieb. Und diese Verteuerung, diese Kostensteigerung, die können eigentlich kaum noch aufgefangen werden von den Kommunen. Das heißt, eigentlich müssten wir erstmal hier nochmal den Betrieb sichern und dann im zweiten Schritt aus unserer Sicht eigentlich nochmal den ÖPNV-Ausbau in den Blick nehmen. Das steht sogar im Koalitionsvertrag. Also wir haben volle Züge zur Rush-Hour in den Städten und auf dem Land eben oft gar keine Angebote oder wenig Angebote. Wir haben auch hohe Investitionen in saubere Fahrzeuge beispielsweise oder Digitalisierungsmaßnahmen, ne, Handy-Tickets und solche Dinge, die die Leute eigentlich auch wollen, weil es zeitgemäß ist. Und da fehlt aber eben auch das Geld, um diese Investitionen und diese Angebote zu finanzieren. Und dann ist eigentlich der dritte Schritt doch eigentlich erst der, auch nochmal preislich was zu machen, weil wir jetzt eben sehen, dass eben viele Bundesmittel in das Ticket fließen. Auch noch nicht ausreichend finanziert übrigens. Für nächstes Jahr wissen wir gar nicht, ob das Geld reicht. Und die anderen beiden Themen, Schritt 1 und 2, ja, die sind so ein bisschen ausgeblendet, auch in der öffentlichen Debatte. Und das kann sein, dass halt wirklich auch Angebote jetzt zurückgefahren werden müssen, weil eben die Finanzierung einfach nicht gesichert ist, ne? Und deswegen dieses dritte Schritt vor dem ersten. Und grundsätzlich finden wir das Ticket wichtig, ne? Wir haben irgendwie 76 Verkehrsverbünde und diese ganzen verschiedenen Tarife, die ich erwähnt habe. Das muss konsolidiert werden, ne? Das ist schon überfällig gewesen. Aber es gibt eben auch andere Baustellen, die wir noch haben, leider bei dem Thema.
Und du hast es auch ein bisschen angeteasert schon, der ÖPNV auf dem Land, dass der auch anders gedacht werden muss als in den Städten. Also inwiefern müsste sich da noch mehr ändern?
Naja, wenn wir über Angebotsausbau reden, dann ist natürlich die Frage, was heißt denn das? Ne? Also reicht es irgendwie mit mehr Bussen durch die Gegend zu fahren? Wenn die dann Luft transportieren, ist, glaube ich, dem auch nicht geholfen. Also man muss natürlich immer gucken, wie sind die Rahmenbedingungen vor Ort und welches ÖPNV-Angebot könnte eigentlich die Wirkung erzielen, die wir wollen, nämlich dass mehr Menschen umsteigen. Und fährt der Bus eigentlich dahin, wo die Menschen auch einsteigen wollen? Ne? Da gibt es natürlich viele interessante Konzepte. Zum einen natürlich klassische, sage ich mal, Bus-Regio-Bus-Konzepte und das sogenannte Plus-Bus-System. Das gibt es in Brandenburg beispielsweise, wo also bestimmte Züge immer erreicht werden, wo ein Taktverkehr eingeführt wird, auch auf dem Land. Das kommt sehr gut an, funktioniert auch sehr gut. Gibt es auch im Saarland und in anderen Bundesländern mittlerweile. Kostet natürlich auch noch zusätzliche Mittel. Und dann gibt es natürlich die flexiblen Bedienformen. Ne? Das heißt, dass man hier sozusagen on demand, ist ja das Stichwort, also auf Bedarf ÖPNV wie früher mit dem Rufbus, dann aber eben nicht mehr dort anruft, sondern eben mit dem Handy per App sich den Bus bestellt, den kleinen Bus. Und das sind natürlich auch ganz interessante Ansätze, die jetzt in den letzten Jahren ja wirklich in ganz vielen Regionen auch erprobt worden sind. Und ich glaube, mit so einem Mix aus solchen Maßnahmen, vielleicht auch mit Reaktivierung von Bahnstrecken, ist ja auch nochmal so ein Thema, da kann man, glaube ich, sehr viel erreichen. Und das ist natürlich was anderes, als wenn ich in der Stadt eine Stadtbahn ausbaue oder den Takt auf 10 Minuten verdichte. Davon können ja viele nur träumen dann auf dem Land, sondern das ist dann natürlich ein anderes System, ÖPNV. Aber auch da gibt es eben, glaube ich, sehr große Potenziale.
Und da ist für mich auch noch nicht ganz klar, wer da dann zuständig ist. Also ich habe von Rosi Rufbussen gelesen, die im Landkreis Rosenheim am Chiemsee da auch on demand eben bestellt werden können, was super läuft. Und das wird tatsächlich von der Deutschen Bahn umgesetzt. Und ja, wahrscheinlich gibt es andere Linienbedarfsverkehre, also diese On-Demand-Angebote, die nochmal eine andere Zuständigkeit haben. Oder wie sieht das da aus?
Na, die Deutsche Bahn oder die DB Regio in dem Fall sicherlich ist dann am Ende auch, ich in Anführungszeichen, nur das ausführende Busunternehmen, sondern ich habe ja vorhin gesagt, die Aufgabenträger, also die Ebene, die den ÖPNV bestellt, organisiert und finanziert, sind in dem Fall die Landkreise dann oder und sonst sind es eben die größeren Städte, die kreisfreien Städte. Und dort wird sozusagen so ein Angebot aufgesetzt und dann vielleicht auch ausgeschrieben, ne? Oder es gibt ein eigenes kommunales Unternehmen, was das dann durchführt. Ne? Und das hast du in ganz vielen Regionen, auch im Unterallgäu oder in Günzburg im Landkreis, da gibt es auch eben so ein flexibles Rufbussystem, Flexibus. Ne? Die haben zum Beispiel 25 Fahrzeuge und dann erreichen die halt irgendwie knapp 200.000 Menschen mit diesem System. Und das ist dann oft eben eine Ergänzung zu den klassischen Linien, ne? Weil man muss sich vorstellen, bei so einem Angebot sitzt dann am Ende doch nur ein oder zwei Fahrgäste in dem Auto und das kannst du natürlich auch kostenmäßig nicht ganz groß denken, sondern auch aufgrund des Fahrzeugeinsatzes gibt es da, sage ich mal, bestimmte Bereiche, wo das Sinn macht. Wir haben das auch mal in einer Studie analysiert, aber es ist natürlich auch immer eine Frage der Finanzierung, weil das dann eben nochmal oft on top kommt zu dem normalen ÖPNV, den du zum Beispiel für den Schülerverkehr brauchst. Da brauchst du dann die größeren Busse und dann diese kleineren E-Busse oder kleinen Busse dann anzuschaffen, ist natürlich nochmal eine zusätzliche Investition. Und viele dieser Dienste sind eben auch gefördert gewesen. Und jetzt ist gerade die große Frage, was passiert eigentlich, wenn die Länder, die Bundesländer diese Förderung jetzt auslaufen lassen? Wer finanziert denn das dann? Soll das dann die Kommune übernehmen? Kann die das überhaupt? Und sagen dann nicht irgendwie, die Nachbarregion, da möchten wir auch gerne haben. Und du kannst es aber nicht flächendeckend ausrollen, so ein Thema. Also das ist ganz spannend, aber im Endeffekt hat sich das schon durchgesetzt. Und wir hatten auch eine Novelle vom sogenannten Personenbeförderungsgesetz kürzlich. Und dort wurden eben diese neuen Dienste eben auch als Teil des ÖPNV eingeführt. Das heißt, es ist jetzt quasi wie so ein Linienverkehr, gibt es jetzt eben auch diese flexiblen Bedienformen, die eben dann die Landkreise in dem Fall eben auch vergeben können.
Ja, und zählen da dann auch die Sharing-Konzepte dazu? Also in den Städten wird ja heiß über den E-Scooter diskutiert, aber es gibt ja auch anderes von Carsharing bis Bike-Sharing, Ride-Sharing. Und das ist ja meines Empfindens nach doch eher selten anzutreffen in den ländlichen Räumen. Also zählt das auch im Rahmen dieser Novelle dazu zum ÖPNV? Und könnte man das auch ändern, dass es nochmal öfter anzutreffen ist im ländlichen Raum?
Na, das zählt nicht zum ÖPNV, sondern das sind ja vor allem privatwirtschaftliche Unternehmen. Ne? Weil du hast das E-Scooter-Sharing in den Städten angesprochen. Das sind also private Unternehmen, die gewinnorientiert dann eben aktiv werden. Also bei den E-Scootern, das ist ja eine ganz interessante Entwicklung. Also wurde sozusagen der Markt geöffnet, ne, wurde dieser Fahrzeugtyp erstmal überhaupt erlaubt und eingeführt. Und dann gab es ja richtig so einen Kampf um neue Nutzer in den Städten. Ja. Also meine Startups, die dann wirklich auch sehr hohe Verluste in Kauf genommen haben, teilweise, glaube ich, auch noch in Kauf nehmen, um sich eben ihre Claims abzustecken. Tja, und das Thema Bikesharing ist, glaube ich, schon etwas etablierter. Da sind auch viele Kommunen dabei, das zu fördern. Auch Regionalverbände hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, die das dann sogar ausschreiben. Viele Städte schreiben auch ein eigenes Bikesharing-System dann aus. Und trifft man ja dann an den Mobilitätsstationen wieder die Fahrzeuge. Und das ist ein Thema, was es auch auf dem Land durchaus gibt. Also Mobilitätsstationen, zum Beispiel in der Kielregion gibt es sowas, dass man auch in kleineren Dörfern dann solche Mobilitätsstationen an Bushaltestellen aufbaut, wo da gibt es dann Fahrradabstellanlagen, vielleicht auch Leihfahrräder, die dann eben auch regional in so ein System passen. Und auch im Bereich Carsharing gibt es ja durchaus Beispiele auf dem Land. Das ist natürlich immer eine ganz andere Situation, als wenn ich jetzt hier in Berlin mit free-floating Carsharern an jeder Ecke irgendwie drei Autos zur Verfügung habe. Dann auf dem Land ist es natürlich dann doch ein bisschen kleiner gedacht. Schleswig-Holstein hat ja dieses Dörbsmobil. Vielleicht habt ihr darüber schon mal hier geredet. Das ist ja ein sehr bekanntes Beispiel, was es, glaube ich, in 30 Gemeinden jetzt gibt. Und das ist dann halt ein E-Auto, was dann vielleicht pro Gemeinde zur Verfügung gestellt wird für Vereine oder eben vor dem Rathaus steht und auch von Touristen oder Bürgerinnen und Bürgern dann genutzt werden kann. Also alles so ein bisschen im kleineren Rahmen, aber vielleicht doch geeignet, um man eben vielleicht eben diesen Zweitwagen zu ersetzen und nicht mehr nötig zu machen. Ah, ja. Also ich glaube, da gibt es schon auch Potenzial, aber oft ist das eben auch eine Frage von Förderung, damit solche Dinge erstmal ins Laufen kommen und auch oft eine Frage von Ehrenamt auf dem Land.
Ja, und wenn ich jetzt nochmal an den demografischen Wandel denke, der betrifft ja auch insbesondere die ländlichen Räume. Wie sieht denn deiner Meinung nach dann auch so eine inklusive Mobilität aus? Also gibt es bald autonomes Fahren dann für alle? Jeder kann dann ein autonom fahrendes Fahrzeug bestellen für sich?
Ja, da habe ich so den Eindruck, dass diese Projekte alle wieder so ein bisschen eingeschlafen sind, weil die Förderung auslief bei dem autonomen Fahren. Es gab ja diese Minibusse, die auch auf dem Land dann da teilweise eingesetzt worden sind. Da hat sich zwar jetzt rechtlich und regulativ schon viel getan und natürlich technologisch, wenn wir dann so in die USA schauen, da fahren die ja schon auch teilweise durch San Francisco im Mischverkehr mit allen Nebenwirkungen gerade noch. Da ist man technisch schon sehr weit, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass wir da in den nächsten 10 Jahren massenhaft solche Fahrzeuge auf dem Land sehen werden. Ich glaube, das ist auch eine Finanzierungsfrage und da sind eben doch sehr viele Detailfragen noch offen. Also ich glaube, da ist man so Schritt für Schritt unterwegs. Aber ich glaube da eher so an diesen Linienbedarfsverkehr, nennt sich das, ne? Also an die On-Demand-Angebote, über die wir gerade gesprochen haben. Das ist quasi der Fachbegriff im Personenbeförderungsgesetz, Linienbedarfsverkehr. Ich glaube, damit kann man eben auch viel tun, was sozusagen die Erreichbarkeit und die Zugänglichkeit von ÖPNV angeht, weil diese Fahrzeuge sind dann in der Regel auch barrierefrei. Ich habe dann eben auch die Garantie, dass ich eben diese Möglichkeit habe, da abgeholt zu werden. Das ist halt anders, als wenn ein privater Anbieter mal guckt, ob er da aktiv ist mit Ride-Pooling und wenn das halt nicht funktioniert, dann zieht er sich wieder zurück. Sondern wenn es natürlich öffentlich bestellt, finanziert ist, dann habe ich eben auch diese Garantie, dass das immer fährt und diese Verlässlichkeit, die ich brauche. Also ich glaube, dass da schon ein bisschen Musik drin ist, auch zum Thema demografischer Wandel und inklusive Mobilität. Bei dem autonomen Fahren, wie gesagt, da bin ich noch ein bisschen skeptisch.
Gibt es sowas eigentlich wie so Best-Practice-Austausch? Weil du hast das Dörfsmobil erwähnt, so gibt es ja auch ein paar andere. Rosi hatten wir kurz, dass man so eine Plattform hat, wo man sich das auch einfach abschauen kann?
Ja, das machen wir als kommunale Verbände, auch mit dem Deutschen Landkreistag zum Beispiel gibt es da Erfahrungsaustausche der ÖPNV-Beauftragten und das findet sehr regelmäßig statt. Es gibt auch viele Konferenzen, wo diese Themen besprochen werden oder wir haben auch Publikationen über ländliche Räume, wo wir sowas dann eben auch mal aufzeigen oder in unseren Sitzungen von irgendwelchen Ausschüssen. Also das versuchen wir schon sehr stark auch nach vorne zu bringen, solche Themen.
Ja, und das werden wir dann auch in den Shownotes verlinken, dass man das direkt dann auch findet. Genau, danke.
Ja, da.
Und wenn man jetzt noch mal ein bisschen weiter guckt, also den Blick ins Ausland wagt, was könnten wir uns da abschauen, um ländliche Regionen besser anzubinden?
Naja, was die ÖPNV-Qualität auf dem Land angeht, gibt es, also ich glaube, Deutschland ist gar nicht so schlecht, wie man vielleicht manchmal denkt, aber wenn man sich zum Beispiel Österreich oder die Schweiz anschaut, ne, dann sieht man, da gibt es dann doch ein deutlich besseres ÖPNV-Angebot auf dem Land auch als in Deutschland, also auch mit gewissen Standards. Das ist auch ein Thema, was im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht, nämlich, dass wir den ÖPNV insgesamt auf neue Standards heben, mit einer verlässlichen quasi Mobilitätsgarantie fast, dass ich also alle halbe Stunde oder Stunde eben ein Angebot bekomme. Wir sind nur noch bei der Finanzierung noch nicht so weit, dass wir das eben auch umsetzen können. In Baden-Württemberg beispielsweise gibt es auch eben diese Mobilitätsgarantiediskussionen und eben auch landesweite Standards, die eingeführt werden, ne? Also da gibt es einige Bundesländer auch, die schon relativ weit sind. Und dann bei Themen wie Radverkehr, da gucken wir ja immer in die Niederlande. Die sind da schon sehr weit, nicht nur in den Städten, auch außerorts. Da haben die nämlich vor allem straßenbegleitende Radwege auch sehr stark umgesetzt. Das ist auch immer eine Frage, baulich das eben dann auch zu schaffen, ne? Weil das wirklich eine große Herausforderung ist, wenn man eben noch diese Radwege noch gar nicht hat neben den Straßen. Und ja, wenn wir bei ÖPNV so regional nochmal gucken, dann gibt es, glaube ich, in Frankreich einige Städte, die sehr gut so in Richtung Regional, Stadtbahn, Regionalbussystem da schon sehr weit sind, um eben die Menschen aus dem Umland dann eben auch zu ihren Arbeitsstätten in die Städte gut mit Bus und Bahn zu bringen. Also da kann man, glaube ich, auch, wenn man sich so Städte anguckt mit hohen Einpendlerzahlen, ne, da ist, glaube ich, auch noch viel Musik drin. Das ist eben auch wieder eine Frage der Zusammenarbeit auch zwischen den Kommunen.
Ja, und du sprachst es gerade an mit dem Radverkehr. Im Sommer fand ja der Nationale Radverkehrskongress statt, wo ihr auf dem Deutschen Städte-Gemeindebund eine Fachveranstaltung zu Radwegsnetzen auf dem Land veranstaltet hat. Was sind denn da dortige Ergebnisse gewesen, die du so mitgenommen hast? Also wie kann der Radverkehr in Städten und Gemeinden und natürlich auch dazwischen, was du ja auch gerade betont hast, weiter gestärkt werden?
Naja, es gibt halt einen großen Nachholbedarf, ne? Also dieser Kongress, der war schon interessant, weil der findet alle 2 Jahre statt. Da kommen quasi die Radverkehrsbeauftragten aus Kommunen, aber auch von Bund und von den Bundesländern, von den Verkehrsministerien. Und da tauscht man sich aus über gute Projekte. Und man hat schon irgendwie den Eindruck, dass wir so einen richtigen Aufschwung haben. Ne? Das geht natürlich immer noch vielen Leuten viel zu langsam. Die sagen natürlich, wir müssen schneller die Radinfrastruktur ausbauen. Das sage ich auch. Wir haben auch Zahlen dazu. Es gibt zum Beispiel einen Fahrradklimatest für das ADFC, wo eben Menschen befragt werden, wie sicher fühlen sie sich beispielsweise auf den Radwegen. Da sagen 2/3 der Menschen auf dem Land, dass ihnen sichere Verbindungen zwischen den Nachbarorten zu den Nachbarorten fehlen. 2/3 der Befragten fühlen sich auch nicht sicher außerorts, weil eben oft die Radwege fehlen und man dann im Mischverkehr, also mit den Autos unterwegs ist. Man muss aber auch schauen, glaube ich, wo wir herkommen, ne? Weil es fehlt eben ganz oft an diesen geeigneten Radwegen, gerade eben außerorts, das heißt bei Bundesstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen, Gemeindestraßen, da haben weniger als 1/3 dieser Straßen einen eigenen Radweg. Ja, das heißt, wir haben hier eine enorme Herausforderung, wenn wir das überhaupt schaffen wollen. Und das hängt dann am Ende auch ein bisschen von der Finanzkraft ab, der Kommune und von der Verkehrspolitik vor Ort, ob das Thema angegangen wird. Und oft haben wir eben Radnetze, die eben nicht durchgängig sind, ne? Und ja, was halt sehr positiv, glaube ich, ist, weil ich vorhin von Aufschwung geredet habe, es gibt eben mittlerweile ein sehr gutes Programm für den Ausbau der Radinfrastruktur bundesweit. Und früher hat der Bund zum Beispiel nur so bestimmte Modellprojekte gefördert, also vielleicht schöne Brücken oder besonderes tolle Fahrradparkhäuser. Mittlerweile gibt es ein sogenanntes Sonderprogramm, bei dem eben ganz normale Radinfrastruktur oder ordentliche Radinfrastruktur überall gefördert wird. Und seit dem Start 2021 wurden über 2000 Maßnahmen in den Kommunen jetzt angegangen. Es wurde über 1 Milliarde Euro bis Ende 2023 investiert. Und auf diesem Kongress ging es eben auch darum, natürlich dann diese Projekte zu teilen. Und was ich vorhin meinte mit dieser regionalen Kooperation, das war halt auch Thema unseres Fachforums, wo es dann eben darum ging, eben auch die kleinen Gemeinden da zu unterstützen. Und wir hatten, fand ich sehr interessant, die Region Ostwestfalen-Lippe dabei. Und da hat der Projektmanager von dem Radverkehrsprojekt erläutert, wie man eben dort in der gesamten Region gemeinsam an einem Radnetz arbeitet. Die haben 2000 Kilometer Radweg dort in diesem Netz jetzt dokumentiert und 500 Kilometer davon werden eben angefasst, also neu gebaut oder saniert. Und diese Zusammenarbeit ist, glaube ich, ganz wichtig, weil du hast so viele Zuständigkeiten, was Radwege angeht. Das wird den Leuten gar nicht bewusst, aber du hast dann die Gemeinde, den Kreis, ne? Also erstmal die staatlichen Ebenen, denen die Straße gehört, aber dann eben auch vielleicht einen Forstweg und einen landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg, der gut ins Radnetz passt. Ja. Und dann ist die Frage, wer übernimmt die Verkehrssicherung? Und da sind sehr viele Detailfragen zu klären. Das macht so ein Projekt auf einmal sehr komplex. Und deswegen ist, glaube ich, so ein regionaler Ansatz hier auch der richtige.
Und siehst du das auch so, Stichwort Ausbau von der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, dass auch dann nur ein regionaler Ansatz ziehen würde?
Ja, da muss man, glaube ich, zunächst so ein bisschen die Frage stellen, wer eigentlich Ladeinfrastruktur aufbaut. Ne, weil bevor man ja sagt, die Kommunen müssen jetzt mal loslegen, also die Kommunen sind ja nicht Betreiber von Tankstellen und auch nicht von Ladesäulen. Ne, wenn man jetzt natürlich zurückschaut, die letzten 10 Jahre waren es vor allem kommunale Stadtwerke, die ja oft investiert haben und Ladesäulen auch bereitgestellt haben am Straßenrand. Aber das war ein Minusgeschäft und gibt da nur wenige Ausnahmen. Es gibt da einen Elektroautomobilhersteller, der da schon sehr früh unterwegs war und auch einige Supermärkte vielleicht. Aber da hat sich erstmal lange nichts getan, weil es einfach auch nicht gewinnträchtig war. Und jetzt haben wir aktuell eine Situation, da haben wir richtig so einen Run auf die guten Standorte fürs Schnellladen. Ja, also gerade in Großstädten, an Baumärkten, Supermärkten und in Autobahnnähe. Mhm. Aber auf dem Land ist das halt immer noch sehr wenig lukrativ. Und da trifft man eben diese großen Betreiber, die sich jetzt so in den Städten tummeln, die trifft man auf dem Land nicht so wirklich. Der Staat greift ja auch ein und baut jetzt ein bundesweites Schnellladenetz. Davon werden, glaube ich, viele Regionen auch profitieren. Und dann gibt es eben die Kommunen, die das unterstützen können. Also zum Beispiel Tourismusgemeinden haben ja auch ein Interesse daran, dass man bei ihnen laden kann, weil das natürlich ein Standortfaktor geworden ist. Na, und jetzt haben wir gerade so eine Situation, glaube ich, wo wir so einen Punkt erreichen, da geht es nicht mehr um die Bürgermeisterladesäule, die irgendwie nett ist anzuschauen, aber nicht genutzt wird, sondern jetzt geht es gleich darum, wirklich massenhaft Autos zu laden. Ja. Wir haben bei den Neuzulassungen mittlerweile mehr E-Autos als Diesel. Ne? Im Bestand gibt es aber nur, glaube ich, 2% E-Autos in Deutschland aktuell. Aber das ändert sich natürlich gerade rasant. Und das heißt, diese Ladekapazität oder Leistung, die wir brauchen, die muss halt massiv jetzt erhöht werden. Und das ist aber aus meiner Sicht etwas, was wir gar nicht am Straßenrand hinbekommen und auch nicht hinbekommen sollten, weil da gibt es auch bessere Nutzungen teilweise für. Ne? Wir sprachen gerade über Radwege. Das heißt, wir müssen hier eher auf privatem Grund mit Ladehubs und anderen Use Cases, also Möglichkeiten, denken, wie die Leute ihr Auto laden. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Möglichkeiten. Das ist ja nicht mehr wie bei der Tankstelle, sondern die meisten Leute laden eben daheim, vor allem auf dem Land, wenn sie ein Eigenheim haben. Also ich glaube, am Ende nicht jedes Dorf braucht einen Schnellladepark, ne? Oder sozusagen hier die große Investition, die sich dann am Ende nicht rechnet. Und deswegen bin ich auch skeptisch, wenn man so Statistiken hört, dass nicht irgendwie genug Gemeinden jetzt Schnellladesäulen haben. Ich glaube, das braucht es nicht, sondern wir brauchen sozusagen hier eher so eine Art Koordination. Und das ist dann vielleicht wieder die regionale Ebene, die hier die richtige ist, um zu gucken, wo macht es wirklich auch Sinn, wo stehen die Autos auch länger, wo macht es Sinn zu laden und wie kriegt man auch die Akteure dann eben, den Einzelhandel, die Gastronomie, die Hotellerie oder eben auch die großen Betreiber, die solche Standorte suchen, wie kriegt man die dann dazu, auch dort zu investieren?
Das ist ein sehr interessanter Gedanke, finde ich, dass auch gerade die privaten Ladehubs da auch mit einbezogen werden. Gibt es da eigentlich Zahlen zu, wie viele es überhaupt gibt oder wie man die auch inkludieren könnte in dem großen Netz?
Naja, ich glaube, da tut sich halt im Moment total viel. Es gibt halt dieses Schnellladenetz bundesweit. Da weiß ich jetzt nicht, wie viele Standorte das am Ende sind. Das habe ich jetzt nicht parat. Aber da wird quasi fast in jeder Region ein Schnellladepunkt oder so ein Ladehub errichtet. Wenn man da mal so ins Ausland schaut, fand ich jetzt total interessant, in den Sommerferien durch die Niederlande zu fahren. Da sieht man eigentlich entlang der Autobahn auf allen Parkplätzen und Raststätten diese Schnelllader-Hubs. Und auch in Deutschland ist mir das jetzt echt aufgefallen, dass sich da so viel getan hat. Also ich glaube, die Entwicklung geht da total hin. Wenn wir halt wirklich so in die Fläche gehen, ne, dann ist halt echt die Frage, da wird es das, glaube ich, in der Form nicht geben, weil es sich halt finanziell dann für die Anbieter nicht rechnet. Da muss man dann vielleicht doch wieder an die einzelne Ladesäule mal denken. Aber da haben die Kommunen ja auch verschiedene Möglichkeiten, auch aktiv zu werden und das zu unterstützen. Und wir haben dazu aktuell auch einen Leitfaden fertiggestellt, wie Kommunen diesen Ladeinfrastrukturaufbau unterstützen können. Den können wir vielleicht auch nachher verlinken.
Ja, cool.
Also ist ein spannendes Thema, aber auch für viele Kommunen echt eine Frage von Know-how, weil man muss natürlich da auch sich mit dem Thema auskennen und das ist eben bislang keine kommunale Pflichtaufgabe, Ladeinfrastruktur aufzubauen und macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn. Aber natürlich müssen die Menschen in den Kommunen, die Mitarbeitenden dafür auch erstmal geschult werden und ich glaube, da haben wir auch noch viel Bedarf, dass eben die Leute sozusagen da auch das Wissen erstmal vermittelt bekommen. Deswegen auch dieser Leitfaden, den ich ansprach.
Ja. Boah, ich merke einfach, ländliche Mobilität, das ist so ein komplexes Thema, ne? Also wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weitersprechen, aber ich komme schon zur letzten Frage. Sei denn, du sagst noch, du möchtest noch irgendwas ergänzen oder noch ein Thema aufmachen.
Nee, also ich glaube, man merkt, ne, dass es halt bei allen Mobilitätsformen auch auf dem Land Potenzial gibt. Ne? Also man kann halt auch nicht einfach sagen, ne, Radinfrastruktur, auf dem Land sind die Wege zu weit oder so. Ne? Das bringt hier nichts. Weil ich glaube, es gibt überall Use Cases, dass die Leute dann eben doch aufs Fahrrad steigen, die Pedelec-Entwicklung zum Beispiel. Ne? Also ich glaube, 42% der Fahrräder auf dem Land sind mittlerweile Pedelecs. Das war auch ein Ergebnis dieser ADFC-Studie. Und damit ändert sich eben auch die Erreichbarkeit mit dem Fahrrad, ne? Und auf dem Land ist es ja auch eine ganz andere, sage ich mal, Lebensqualität, mit dem Fahrrad zu fahren. In Berlin ist das teilweise lebensgefährlich. Auf dem Land, wenn ich da einen ordentlichen Radweg habe, dann ist das Lebensqualität. Also ich glaube, da gibt es so viele verschiedene Potenziale, die noch schlummern. Man muss halt manchmal auch die Denke natürlich irgendwie in den Kommunen verändern, bei den Politikern auch, die dann eben auch diese Entscheidung ja zu treffen haben vor Ort. Und natürlich dann auch die Denke der Menschen. Und bei Mobilität ist es eben extrem schwer, die Menschen dazu zu bringen, Verhaltensweisen zu verändern. Da gibt es immer so bestimmte Zeitpunkte. Man sagt ja immer, ne, wenn irgendwie das Kind kommt oder die Hochzeit, dann hat man irgendwie so eine Veränderung im Leben, wo man auch sein Mobilitätsverhalten verändern kann. Jetzt hatten wir auch gerade durch Corona ja eine ganz massive Veränderung des Mobilitätsverhaltens. Also der Verzicht auf Mobilität durch Homeoffice. Wir hatten dann weniger ÖPNV, mehr Radverkehr, auch leider mehr Autoverkehr oder zumindest das Auto wurde wichtiger, wenn auch der Verkehr insgesamt zurückging durch Corona. Und jetzt haben wir mit dem Deutschland-Ticket, finde ich, wieder so ein Momentum eigentlich, wo wir einen unschlagbaren Marketing-Effekt für den ÖPNV haben. Stimmt. Und ich glaube, den müssen wir aber unterfüttern mit guten Angeboten. Ne? Und wenn wir da jetzt nicht nachlegen, dann werden halt einige Leute sagen, ja, alles schön und gut, aber da hat jetzt die Politik nur was für die Städte getan. Also ich glaube, die Chance darf man jetzt nicht verspielen und sollte hier eben auch bei den Angeboten nochmal sich Gedanken machen, wie man eben auch hier Verbesserungen herbeiführt. Ne?
Ja, wir werden das auf jeden Fall weiterhin beobachten und in Kontakt bleiben. Und für dich jetzt noch die Frage nach dem Landü-Ei. Wir haben ja die Tradition im Podcast, dass wir das zusammen auspacken wollen. Also was an Überraschung oder Bemerkenswertes du gesehen hast in Bezug auf die ländlichen Räume. Es kann auch gerne Anekdote aus deinem Leben sein.
Ja, eine Anekdote habe ich nicht, aber vielleicht überraschend für Menschen, die nicht auf dem Land leben, ist, glaube ich, die Zahl, dass wir über 500 Bürgerbus-Initiativen in Deutschland haben. Und das ist ja eine Sache, die stark durch Ehrenamt geprägt ist. Und das kennt man aus Städten halt nicht, dass man sozusagen auch sich selbst hilft bei dem Thema Mobilität. Und das finde ich ganz bemerkenswert, wenn eben Lösungen von den Menschen vor Ort initiiert werden. Und das ist vielleicht besser als das ein oder andere Modellprojekt, das dann wieder irgendwann einschläft. Ich hatte ja vorhin diese autonomen Shuttles erwähnt. Tja, und auch bei der Mobilität auf dem Land, da gibt es eben diese Beispiele, wo mit viel Engagement halt auch bei dem Carsharing-Thema, ne, was wir vorhin besprochen haben, eben mit viel Engagement die Situation verbessert wird. Und bei den Bürgerbussen sind das eben oft ja Vereine mit Ehrenamtlichen, die dann Fahrten zum Arzt, zu Behörden, zu Veranstaltungen organisieren oder auch für die Grundschule oder die Kita Fahrten übernehmen. Und das ergänzt, glaube ich, den ÖPNV ganz gut. Man muss natürlich immer gucken, dass das am Ende nicht sozusagen den ÖPNV ersetzt und dann an der anderen Stelle gespart wird, weil ich glaube, dieses gute Grundangebot, das braucht es natürlich dann trotzdem. Ne? Etwas unsicher bin ich mir zum Beispiel immer bei diesem Thema dieser Mitfahrbank. Das hast du sicherlich auch schon gehört. Das ist immer so als tolle Lösung angekündigt. Dann sieht man so Presseartikel. Aber ich kenne da ehrlich gesagt überhaupt keine Erfolgsstorys, dass diese Mitfahrbänke ganz groß genutzt werden. Es gibt ja auch Mitfahr-Apps. Aber ich glaube, diese Sachen scheitern dann oft irgendwie an der kritischen Masse, dass es einfach nicht ins Laufen kommt. Also ich glaube halt, diese Bürgerbusse, das ist eine super Ergänzung und da kann man quasi auch nochmal wirklich vor Ort eine ganze Menge bewegen und fand ich halt sehr interessant, einfach zu beobachten, wie sich dieses Thema auch total rasant auch entwickelt hat. Also es gibt da einige Länder, die das auch fördern, Bundesländer, und da sieht man richtig, dass in diesen Ländern richtig viele Gemeinden auf dem Land eben diese Bürgerbusse dann initiiert haben und dann eben sich diese Vereine gegründet haben.
Ja, und wenn du das sagst mit den Mitfahrbänken, dann finde ich, ist das ja nochmal ein Aufruf hier an die HörerInnen. Falls jemand eine Erfolgsstory hat von der Mitfahrbank, dann gerne an uns melden. Dann genau. Verlinken wir das auch noch. Genau. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war Landaussichten mit Jan Strehmann vom Deutschen Städte- und Gemeindebund und Mareike Mein von der Andreas-Hermes-Akademie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.